Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du uns jetzt auch durch dieses Lied neu vor das Kreuz deines teuren und geliebten Sohnes gestellt hast. Wir möchten dir danken, lieber Vater, dass du uns mit dieser wunderbaren Botschaft der Erlösung auch in dieser Stunde begegnen willst. Segne unseren Bruder, gib ihm Gnade und Freudigkeit, das Wort der Erlösung zu sagen. Gib uns Gnade zu hören und gib uns immer wieder innerlich die Freude, dir den Dank darzubringen für dieses Wunder, das dort auf Golgatha geschehen ist. Und schenke uns, lieber Herr, dass wir im Glauben es uns immer wieder zu eigen machen, dieses wunderbare Wort der Erlösung, dass wir als deine Erlösten fröhlich unseren Weg gehen dürfen, dir zur Ehre. So wollen wir dir jetzt danken für dieses Beisammensein, wollen dir danken für dein Wort, wollen dir danken, dass du da bist. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Nachdem ich einige Male die Einleitung gemacht habe, bin ich nun selber dran. Das Thema heißt ganz genau, richtig formuliert, Erlösung und Vergebung nach Psalm 49, Jesaja 53 und anderen Stellen. Das ist für die, die mitschreiben, die es nachher auf der Kassette hören, dass es ganz genau stimmt. Ich stelle ein Wort an den Anfang und das ist Epheser 1, Vers 7. Ein ähnliches Wort steht nochmal in Kolosser 1, Vers 14, aber ich gehe von Epheser 1, Vers 7 aus, dort, wo nämlich die beiden Worte Erlösung und Vergebung beieinander stehen. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist ja die große Botschaft, die wir in der christlichen Gemeinde immer wieder hören und durch die die christliche Gemeinde entstanden ist. Erlösung und Vergebung. Über das, was es ist, möchte ich heute Morgen etwas sagen. Nun habe ich im letzten Jahr an der gleichen Stelle das Thema gehabt, die Psalmen der Söhne Korahs. Und ich habe damals bewusst den Psalm 49 ausgelassen, auch ein Psalm der Söhne Korahs. Und das hat seinen Grund darin, dass der ganze Stoff dieser 11 Psalmen, andere zählen 12, wenn man den Psalm 43 dazu zählt, dieser ganze Stoff der 11 Psalmen der Söhne Korahs in einer Stunde niemals zu bewältigen ist. Und nun habe ich heute, gerade wenn man über die Grundfragen des Glaubens spricht, gedacht, es ist richtig und wichtig, dass dieser Psalm 49 mit dem Thema Erlösung heute auf den Leuchter gestellt wird. Und die Korachiten, das ist ganz wichtig, waren ja Spezialisten der Erlösung. Ich möchte schnell noch einmal zurückgreifen, was damals gewesen ist. Denn der Korah, das war ja ein ganz Böser. Und er machte einen Aufstand gegen Mose und Aaron. Und dann traf ihn ein fürchterliches Gericht. Und es war, ich meine, bis zum heutigen Tage, das schwerste und größte Gericht über einen lebenden Menschen außer Jesus, dass er lebendig hinabfahren musste in das Totenreich, in den Scheol. Lebendig hinabfahren in den Scheol, in das Totenreich. Und das hat die Familie Korahs erschüttert, noch über Generationen hinweg, bis hin zu den Söhnen Korahs. Und dann schrieben sie solche Psalmen, wie dem Psalm 49 und fragen nach der Erlösung oder dem Psalm 88 und sprechen, ich werde danach noch darauf zurückkommen, und sprechen über das Sein im Totenreich. Und seine größten Nachfahren greifen das Thema auf, Samuel der Prophet, Hemann, der Sänger. Gerade Hemann hat ja den Psalm 88 gedichtet. Oder im ersten Buch Samuel, da sagt die Mutter Samuels, er führt in das Totenreich hinab und er führt wieder herauf. Die Korachiten haben wahrhaftig ein Recht darauf, die Frage nach der Erlösung zu stellen. Und sie fragen dann, wird unser Vorvater Korah die Erlösung auch erleben? Und wenn sie Korah der Böse erlebt, dann dürfen wir sie auch erleben. Gerade im Judasbrief, der in diesen Tagen öfters erwähnt worden ist, wird Korah nochmals erwähnt als einer der Modelle des Bösen auf das Ende hin. Doch bevor ich nun weiter in das Thema einsteige, möchte ich der Frage nachgehen, sind wir überhaupt erlösungsbedürftig? Es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich bin ein so guter Mensch und wozu brauche ich eine Erlösung? Und da lesen wir bei Paulus in Römer Kapitel 1, 2 und 3, ich kann das natürlich nicht alles lesen heute Morgen, da lesen wir bei Paulus erschütternde Texte. Erschütternde Verse. Und dort heißt es zum Beispiel in Römer 3, Vers 9, denn wir haben soeben bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, unter der Sünde sind. So wie denn geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Jeder von uns lebt ohne Gott am Ziel vorbei. Und es gibt ja diesen etwas, ja, keinen schönen Spruch, aber er wird oft benutzt. Am Ziel vorbei, nein, nur schwach am Ziel vorbei ist auch daneben. Und keiner von uns lebt von sich aus auf Gott hin. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Durch den Fall Adams sind wir in eine hoffnungslose Situation geraten. Von Natursünder und Täter der Sünde. Und wir haben keine Chance, allein zu Gott zurückzukehren. Wir haben keine Chance, aus diesem Zustand herauszukommen. Und in Römer 3, Vers 23 steht, dass die letzte Stelle, die ich zitieren möchte, in diesem Zusammenhang, denn wir sind allzumal Sünder und wir mangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Sünde ist immer Sünde gegen Gott. Sie können es nachlesen, ich habe es schon erwähnt, ich wiederhole es, in den drei Kapiteln, den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes. Nun könnte ein ganz besonders Schlauer auf die Idee kommen und sagen, ja, da gibt es aber doch noch so einen zwischenmenschlichen Bereich. Da gibt es doch noch vielleicht so einen Freiraum, wo man sich doch noch so ein bisschen menschlich bewegen kann. Hören Sie, was die Schrift sagt. 1. Samuel 2, Vers 25. Auch das steht im Bereich des Samuel. Das sagt Eli, der Hohepriester. Er spricht zu seinen Söhnen. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll dann für ihn entscheiden? Sünde gegen Gott bleibt dem Urteil Gottes ganz vorbehalten und seiner Erlösung. Aber auch das Sündigen von Mensch zu Mensch, darüber muss Gott Richter sein. Und dann hören Sie weiter, was der himmlische Richter sagt und wie er entscheidet. Matthäus 5, Vers 22. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Sehen Sie, meine lieben Freunde und Geschwister, die Bibel gibt uns keine Freiräume fürs Sündigen. Und da stehen wir nun vor einer ganz, ganz hoffnungslosen Situation. Der Lohn der Sünde ist der Tod, so sagt es Römer 6, Vers 23. Und Hesekiel 18 sagt, eine Seele, die sündigt, die muss sterben. Und noch weiter geht es. Und der die Macht des Todes durch die Sünde hat, das ist der Teufel. Das steht in Hebräer 2, Vers 14. Wir sind gefangen in Sünde, Tod und in der Macht Satans. Und da fragen nun die Söhne Korahs nach ihrem Vorvater. Wird er eine Chance haben in der Zukunft? Wird es für ihn eine Erlösung geben? Und sie geben nun im Psalm 49 eine umfassende Antwort. Eine umfassende Antwort. Aber sie bleiben nicht allein bei Korah stehen, sondern sie sprechen alle Menschen an. Und ich lese ihnen nun den Eingang des 49. Psalmes. Und dort steht Folgendes. Höret dies, ihr Völker, und damit sind wir auch angesprochen, wir aus den Nationen, wir aus den Völkern. Höret dies, ihr Völker, nehmet es zu Ohren, alle Bewohner der Welt. Die Welt heißt im Hebräischen normalerweise Olam. Aber hier steht ein ganz anderes Wort, ein sehr seltenes Wort. Dort steht nämlich Chelet. Da gibt es ein Bezugswort, das ist die Hulda. Die kommt aus dem gleichen Wortstamm. Das Wort Chelet heißt aber eigentlich eingraben. Und daraus bilden die Juden auch das Wort Maulwurf. Und die Juden sagen, warum hieß jenes Tor beim Tempel Tor Hulda? Weil es nämlich von dort durch unterirdische Gänge zum Tempel ging. Und damit sind die Eingegrabenen, die Toten angesprochen. Und weiter geht es. Die Völker, die Eingegrabenen, dann die Adamssöhne, das sind die Menschen, das sind wir, dann die Männersöhne, das könnten die sein, die die Verheißungsträger sind, denn beispielsweise ein Mann war im Lande Uz, das ist der Hiob, da steht dieses Wort Ish, also die Adamssöhne, die Männersöhne und dann auch Reiche und Arme allzumal. Alle. Universell spricht der 49. Psalm. Und sie fragen nun, wie ist das mit der Erlösung? Und erstaunlicherweise steht im 49. Psalm nicht der Spezialausdruck für Erlösung im Hebräischen, der von dem Wort Gaal gebildet wird, wo wir alle, wir hören das ab und zu von unseren Brüdern, das Wort Goel kennen. Der Goel, der Löser, der Erlöser. Nein, es steht ein anderes Wort dort. Es steht das Wort Loskaufen dort. Pada ist das hebräische Grundwort dazu. Sie fragen, wie wird einer losgekauft? Und nun lese ich Ihnen Psalm 49, Vers 7 und 8 dazu vor. Und dort steht Folgendes. Keineswegs vermag jemand seinen Bruder loszukaufen. Keineswegs. Das haben wir auch gesungen gerade. Er kann Gott nicht sein Lösegeld, sein Koffer, daher kommt auch das Wort Yom Kippur. Er kann nicht Gott sein Lösegeld geben. Denn kostbar ist der Loskauf. Im Text steht Erlösung. Denn kostbar ist der Loskauf ihrer Seele. Er muss davon abstehen auf ewig. Und Vers 14, da ist dann das Ergebnis unseres Lebens unter der Sünde. Man legt sie in den Scheol, in das Totenreich wie Schafe. Der Tod weidet über sie. Und am Morgen herrschen Aufrichtige über sie. Und ihre Gestalt wird der Scheol verzehren, fern von ihrer Wohnung. Weder mein Bruder kann mich erlösen. Weder sonst jemand kann ein Lösegeld für mich geben. nichts reicht. Und Jesus greift das Thema auf, indem er sagt, dort in Matthäus 16, denn was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Eine Seele hat mehr Wert als der ganze Kosmos. Auch der reicht nicht. Und dort Psalm 49, Vers 8, es kostet zu viel, ihre Seele loszukaufen. Er muss davon abstehen auf ewig. Und in diese hoffnungslose Situation, gefangen unter Sünden und dem Toten, dem Totenreich, da antworten nun die Söhne Korahs in einer gewaltigen prophetischen Schau, dort im Psalm 49, Vers 15. Gott aber wird meine Seele loskaufen von der Gewalt des Totenreiches und er wird mich aufnehmen. Das ist die prophetische Antwort auf das, was dann später an Ostern geschehen ist. Gott wird mich erlösen. Gott wird mich loskaufen aus des Todes Gewalt. Auch die Seele Korahs, auch meine Seele, auch deine Seele, jede Seele. Ja, und wie macht er's? Wie macht er's? Jesus greift das Thema auf und sagt in Matthäus 20, Vers 28, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe seine Seele als Lösegeld für viele. Das war ja immer auch das Thema von unserem lieben Bruder Muhl, dass die Seele Jesu das Lösegeld ist für viele, für alle anderen Seelen. Und darüber hinaus muss ich hinzufügen, dass durch das Lösegeld der Seele Jesu Gott auch die ganze Schöpfung losgekauft hat von der Macht Satans. Das ist aber heute Morgen nicht mein Thema. Und am Kreuz von Golgatha gab er nun seine Seele als Lösegeld für meine und deine Erlösung. Die Seele Jesu wurde dem Tod und dem Totenreich als Lösegeld gegeben. Das ist der dramatische Vorgang, als Jesus rief, es ist vollbracht. Die Seele Jesu wird von Gott dem Satan übergeben und dieser übergibt sie dann dem Tod und dem Totenreich. Und das Sein der Seele Jesu im Totenreich beschreibt uns Psalm 88, wie ich schon zu Anfang erwähnt habe. Es ist der schlimmste und schaurigste Psalm, den die Bibel kennt. Loskauf aus der Hand Satans, das ist Erlösung. Und das heißt auch für uns, Loskauf aus allen Bindungen an Satan. Und wie schwer das oft geht mit der Lösung aus diesen Bindungen, das zeigt, dass wir noch in der Welt sind und unser Fleisch streitet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und mit der Entrückung sind dann auch diese Dinge vorbei. Viele haben bei ihrer Bekehrung manche Bindungen, die Zigarette oder sonst etwas, sehr schnell verloren. Andere müssen sich nach der Bekehrung oft noch mit ihrer Vergangenheit lange herumschlagen, bis Gott endlich die Lösung und Befreiung gibt. Aber die Tatsache bleibt stehen, die Erlösung aus der Hand Satans, aus allen Bindungen an Satan, ist durch Jesus am Kreuz von Golgatha geschehen. Und Luther weiß es selbst zu singen, groß Macht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Tut er uns doch nichts, das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und für diesen Vorgang hat die Bibel nun einige Spezialausdrücke. Ich möchte die erwähnen, weil sie auch in der Literatur, die im Paulus Verlag verkauft wird, gibt es doch Bücher, wo diese Begriffe aufgeführt sind. Und loskaufen heißt im Griechischen Lytro. Und der Loskauf ist die Lytrosis. Und die Erlösung, das ist die Apolytrosis. Apo kennen wir, ist die griechische Vorsilbe und heißt weg, weg von. Wir sind losgekauft, weg von Satan und sind befreit durch unseren Herrn Jesus Christus. Und nun bin ich beim zweiten Thema und das ist die Vergebung. Und die ist noch viel, ja, ich sage es sehr deutlich, viel, viel wichtiger. Sie werden das gleich sehen. Auch das ist die Tat von Golgatha, aber das ist die göttliche Seite. Was wir gerade besprochen haben, das ist die Seite zur Finsternis hin. Aber die Erlösung auf Golgatha hat auch eine Seite zu Gott hin. Und das, so meine ich, ist die größere Seite. Und da lesen wir nun dort in Psalm 49, Vers 7. Ich habe den Vers schon gelesen, ich wiederhole ihn. Kann doch keiner seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott seine Sühne geben, sein Koffer. Ich sagte schon, davon kommt Yom Kippur. Sühne, Koffer, das kommt von Kafar bedecken, Schuld bedecken. Ich lege es aus, Schuld ausgleichen. Wie kann ich meine Schuld ausgleichen, die ich Gott gegenüber habe? Wir müssen niemals mit dem Teufel ins Reine kommen. Wir müssen mit Gott ins Reine kommen. Wie gleiche ich meine Schuld aus? Es ist wie in einer Bilanz. Vielleicht sind einige unter uns, die so etwas schon mal gesehen oder gehört haben. Es ist wie in einer Bilanz. Da steht auf der einen Seite die Passivseite, das ist meine Schuld. Und auf der anderen Seite die Aktivseite. Das ist die Vergebungskraft des Blutes Jesu. Und das ist dieser Koffer, dieser Ausgleich, diese Sühne. Wer gibt mir einen Ausgleich? Wer gibt mir eine Sühne für meine Sünde? Und es ist ein göttliches Gesetz. Und nun heißt es, ein jeder bringt aus seinem Schatze Altes und Neues. Und ich habe das noch nie irgendwo gehört, so wie ich es jetzt präzisiere. Ich will versuchen, Ihnen das heute Morgen einmal zu präzisieren. Es ist ein göttliches Gesetz. Jede Schuld braucht eine Sühne, braucht einen Ausgleich. Und wenn das nicht so wäre, hätte Jesus nicht kommen müssen und sterben müssen, denn sonst hätte Gott eine Generalamnestie geben können und sagen, Slicha, vergeben, alles ist vergeben. Und das hat er nicht getan. Jede Schuld und jede Sünde braucht einen Ausgleich, eine Sühne. Und die alttestamentlichen Sünden sind alle nur Aufschieben gewesen. Das kann man in Römer 3, Vers 25 nachlesen. Sind alle Aufschieben gewesen. Jede Sünde wartete auf den Ausgleich, auf die Sühne, die Jesus am Kreuz gab. Und diese Sühne ist im Alten Testament das Schuldopfer oder hebräisch der Ascham. Und jetzt schlagen Sie mit mir auf Jesaja 53. Und dort Vers 10, zweiter Teil des Verses. Jesaja 53, Vers 10b. Ich lese den ganzen Vers. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer oder den Ascham gestellt haben wird, so wird er Samen sehen und er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Und als Jesus rief, es ist vollbracht, da war das Erste das, dass der Vater das Opfer Jesu, die Seele Jesu als Schuldopfer, die Seele Jesu beladen mit der Sünde der Welt, mit deiner und meiner Sünde, als Schuldopfer für alle und alles entgegennahm. Und jetzt sind wir frei. Und das ist der große Vorgang der Vergebung. Satan konnte niemals nach der Seele greifen, die wurde ihm vom Vater übergeben. Souverän steht Gott über dem ganzen Geschehen. Und als Gott die Seele Jesu als Schuldopfer in Händen hatte, da war die Vergebung geschehen. Und wer heute an Jesus glaubt, dessen Schuld ist vergeben. Und wer mir heute entgegentritt und sagen will, weil ich, wenn ich an Jesus glaube, du hast noch Sünde und Sünde gegen Gott, dann kann ich sagen, nein, das ist eine Lüge. Am Kreuz von Golgatha wurde mir durch das gestellte Schuldopfer durch Jesus alle Sünde vergeben. Es bleibt nichts übrig, aber auch gar nichts. Wo Gott die Sünde auslöscht, dort ist sie ganz ausgelöscht. Das Kreuz von Golgatha hat mich mit Gott ins Reine gebracht. Und dieser Vorgang der Vergebung, ich meine, es ist der größte Vorgang der Weltgeschichte. Und heute ist über jeden Sünder, der Buße tut, Freude im Himmel. Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Und ich kann das nun selbst bestätigen. An meinem Bekehrungstag kam anschließend jemand zu mir, das weiß ich natürlich nicht mehr, wer das war. Und dann sagte die Person zu mir, heute ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße getan hat. Und so ist es auch. Nun kann man natürlich fragen, und nun mache ich einen kleinen Ausflug, einen kleinen Exkurs in das Gesetz. Nun könnte man natürlich fragen, woher wissen wir eigentlich, dass Gott dieses Schuldopfer gehört? Wir meinen doch immer, da wäre ein Lösegeld und das gehört Satan. Und dazu gibt es eine Regelung im Gesetz. Und das ist die Regelung des Ascham, des Schuldopfers. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass Schuld und Schuldopfer im Hebräischen die gleichen Wörter sind. Genauso wie auch Sünde und Sündopfer auch die gleichen Wörter sind. Und diese Regelung des Schuldopfers steht in 3. Mose 7, Vers 7. Das ganze Kapitel eigentlich regelt dieses Thema, aber dort steht nun das, was ich Ihnen vorlesen möchte. Wie das Sündopfer, das wird in 3. Mose Kapitel 6 geregelt. Ich bin bei 3. Mose 7, Vers 7 jetzt. Wie das Sündopfer, so das Schuldopfer. Ein Gesetz soll für sie sein. Der Priester, der damit Sühnung tut, ihm soll es gehören und niemand anderem. Dasselbe lesen wir auch nochmals beim Schuldopfer, das nach der Reinigung des Aussatzes gegeben werden muss. Das lesen Sie in 3. Mose 14, Vers 13. Dort heißt es, denn wie das Sündopfer, so gehört das Schuldopfer dem Priester. Der Priester aber, nach der Ordnung Aarons, der das Opfer darbringt, stellt den lebendigen Gott dar, der den Sohn Gottes geopfert hat. Jesus stellt nicht den Hohepriester dar, er ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, aber der opfernde Priester im Gesetz nach der Ordnung Aarons stellt den lebendigen Gott dar. Und das ist auch sehr leicht ersichtlich, dass der Priester nach der Ordnung Aarons ein Modell auf den lebendigen Gott ist, wenn wir uns daran erinnern, dass an jenem 14. Nisan ums Jahr 30 nach Christus, als der hohe Priester Kaiphas den Sohn Gottes ans Kreuz schlagen ließ durch die Römer, da war Kaiphas nicht der eigentlich Opfernde, sondern dahinter stand der lebendige Gott, der den Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha auf seinem Altar der Liebe opferte. Aaron und seine Nachfahren sind nur ein Modell darauf. Und deshalb gehört die Seele Jesu dort, als das Schuldopfer gestellt worden ist, dem lebendigen Gott und niemand anderes. Und er bestimmt, wem die Seele dann gehört und wer sie bekommt. Und niemand anderes. Und ich füge noch hinzu, da sagt Jesus, Vater, ich befehle meinen Geist Ende. Und da war der Geist in der Hand Gottes. Und noch etwas Schönes. Es heißt irgendwo in der Prophezeiung, ich glaube auch in Jesaja 53, sein Grab war bei einem Reichen bestimmt. Und der Reiche ist in der Bibel immer Gott. Auch er wachte über den Leib Jesu. Der Faule und der Arme, das ist Satan. Und die meinen, sie seien schlau und reich, die gehören auch den Bösen. Deshalb heißt es auch in der Offenbarung, du glaubst, du bist reich, geh hin und kaufe Augensalbe, damit du wieder sehen wirst. Gott ist der Reiche und er wachte auch über den Leib Jesu. Also noch einmal, bei der Übergabe des Lösegeldes steht der Vater souverän über dem ganzen Geschehen. Und wo man mit Gott im Reinen ist, dort vergibt Gott, indem man das Schuldopfer Jesu zur Vergebung annimmt. Und das ist nun die Loslassung oder griechisch die berühmte, möchte ich fast sagen, Aphesis. Ich weiß, dass unsere Brüder manches Mal das vielleicht etwas enger sehen, wie ich es jetzt dargestellt habe. Aphesis heißt Loslassung. Loslassung aus Sündenschuld. Und unsere Väter, die Übersetzer der Bibel, haben deshalb in meinen Augen korrekt übersetzt, wenn sie Aphesis, Loslassung, mit Vergebung übersetzt haben und die Apolytrosis mit Erlösung. Völlige Vergebung, das ist die Aphesis. Und so ist nun das Thema am Ziel angelangt. Erlösung und Vergebung mit Gott im Reinen durch das Schuldopfer, durch die vergebende Kraft des Schuldopfers und befreit aus der Hand Satans durch die Erlösung. Und nun sind wir hier auf einer CA-Konferenz und auf der Langensteinbacher Höhe. Gehen Sie mit mir noch den Weg der Seele Jesu durchs Totenreich und wieder heraus. Ich habe Teile aus diesem Vortrag als Predigt zu Hause schon einmal im Gottesdienst gehalten. Da habe ich das, was ich jetzt sage, nicht gesagt und kann ich auch nicht sagen, weil man es auch nicht verstehen würde. Ich mache nun einen kleinen Exkurs ins Alte Testament hinein. Der Weg der Seele Jesu durch das Totenreich und wieder heraus. Da könnte nun jemand sagen, alles schön und gut. Alles schön und gut. Satan hat das Lösegeld und Gott hat die Schöpfung und mich. Da könnte Satan auch sagen, lieber Gott, wir sind quitt. Das wollte ich doch immer. Vielleicht erinnern Sie sich das, was Arthur Muhl immer wieder sagte. Er wollte den Roten da, den Adam wollte er haben. Jesus, den Menschensohn, den wollte er haben. Und er hat ihn nun mit der Übergabe des Lösegeldes. Da könnte, ich wiederhole es, nun sagen, alles perfekt, lieber Gott, wir sind im Reinen. Auch in der Auferstehung nachher, die ich nachher bringe, bleibt Gott immer im Gesetz. Er bleibt immer der Gerechte. Er tut nichts Ungerechtes, auch wenn er Jesus aus dem Totenreich herausholt. Dort im Totenreich ruft Korah, ich schlage zurück zu Psalm 49. Dort im Totenreich ruft Korah. In Vers, das muss ich schnell aufschlagen. Kaufe mich los, heißt es dort. Psalm 49, Vers 15. Gott aber wird meine Seele loskaufen. Man könnte hier auch sagen, kaufe mich los. Diese Zukunftsform wird im Hebräischen auch als Befehlsform benutzt. Und dann kann man auch sagen, kaufe mich los. Oder du wirst meine Seele loskaufen. So ruft es Korah und er weiß es heute vielleicht schon, dass die Erlösung auf Golgatha schon geschehen ist. Aber so ruft auch der Sohn, denn dieser Psalm, ein Psalm mit der Überschrift, dem Vorsänger, dem Menaceach, dem Sieger von Golgatha gewidmet, wenn man es wörtlich übersetzt, der ruft dort aus dem Totenreich, wie wir auch aus Psalm 88 erkennen, kaufe mich los, erlöse mich. Dort steht wieder das Wort loskaufen, die Wurzel pata. Und das heißt, Gott kann ein Recht ausüben. Gott kann ein Recht ausüben, dass er den Sohn loskaufen oder erlösen kann aus dem Totenreich. Gott kommt nie in Verlegenheit, auch da nicht. Und da gibt es nämlich im Gesetz, das steht in 4. Mose 35, da gibt es im Gesetz die Regelung des Bluträchers. Dort steht wörtlich Goel Hadam, der Löser des Blutes. Das ist der Bluträcher. Warum kann Gott als Bluträcher auftreten? Ganz einfach, weil Jesus ermordet wurde. Und die Apostel sagen es deutlich in Apostelgeschichte 5, Vers 30 und 7, Vers 52. Ihr habt Jesus ermordet. Und in Johannes 8, Vers 44 steht Satan, der Mörder von Anfang an. Und stellen Sie sich das einfach einmal ganz praktisch vor. Da ist jemand, ich nehme mich mal, damit niemand getroffen wird. Ich hätte einen Sohn und der müsste seine Seele als Lösegeld geben. Und nun käme der, der das Lösegeld bekommt, auf die schlaue Idee und würde sagen, das ist ja klasse. Den bringe ich jetzt mal um und dann habe ich die Seele. Und so ist das gewesen. Satan sagt, den bringe ich um und dann gehört mir die Seele. Denn das ist der Vertrag, den ich mit Gott hatte. Da würde jeder menschliche Vater vor die Gerichte ziehen und Gott, der Vater und souveräne Richter, er handelt auch. Und da gibt es eine Stelle in Jesaja 59, Vers 17, dort heißt es, und Gott zieht Rachegewänder an. Gott zieht Rachegewänder an. Und dann tritt er als der Bluträcher auf. Und dann heißt es, dass er hineingreift in die Finsternis und mit großer Macht den Sohn herausholt. Sie können das nachlesen, 2. Samuel 22, Vers 17, das ist der Auferstehungspsalm Jesu und die Parallele dazu, Psalm 18, Vers 16. Und die Finsternis wollte es noch nicht wahrhaben, dass sie besiegt ist. Deshalb heißt es in 1. Samuel 17, Vers 35, David spricht, aus des Löwen Rachen zieht er mich heraus. Und Gott hat den Sohn aus des Löwen Rachen herausgezogen. Und Judas, der bei der Überlieferung von Satan besessen war, erfuhr in ihn, sagt am Ende, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Und eines Tages wird auch Satan so weit kommen, dass er sagt, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Auf meiner Seite ist kein Recht. Und er ging hin und erhängte sich. Wer sich erhängt oder wer erhängt wird, ist das Zeichen, dass er ein Rechtloser und Machtloser ist. Nur einen Rechtlosen und Machtlosen erhängt man. Andere werden anders getötet. Und das ist das weitere Zeichen, dass Satan in diesem Vorgang ein absolut Rechtloser ist. Aber das hat auch eine schöne positive Seite. Indem er sich erhängt, demonstriert er, Jesus, mein Herr, ist auch für mich gestorben. Damit sind wir noch nicht am Ende. Da gibt es noch eine Regelung im Gesetz, nämlich 4. Mose 5, Vers 6. Und dort heißt es, 4. Mose 5, Vers 6. Wenn ein Mann oder eine Frau, wenn sie treulos handeln nach allen Sünden des Menschen in ihrer Untreue gegen den Herrn, so sollen sie die Seele, an der sie sich verschuldet haben, sollen sie ihre Sünden bekennen. Und der Täter soll seine Schuld erstatten, soll die Sünde bekennen, und das haben wir im Modell bei Judas. Und er soll seine Schuld erstatten nach ihrer vollen Summe, das ist die Herausgabe, und soll das Fünftel davon hinzufügen und dem es geben, an dem er sich verschuldet hat. Satan hat über einen widerrechtlichen Mord die Seele Jesu an sich genommen. Und diese Tat wiegt schwer. Die Rechnung des Mordes an einer sündlosen Seele ging für Satan nicht auf. Das größere Recht steht auf Seiten des Goel Hadam, des Lösers des Blutes, des Bluträchers. Und die Schuld muss nun in voller Höhe zurückgegeben und erstattet werden. Und zwar an dem er sich verschuldet hat. Der Vater fordert die Seele Jesu zurück. Aber das ist noch nicht alles. Da muss nun der, der es zurückgeben muss, nämlich Satan, ein Fünftel hinzufügen. Ja, und nun fügen Sie einmal der Seele Jesu ein Fünftel zu. Niemand kann es. Und da sagt Jesu in seiner Auferstehung, dann gib mir schon mal als Angeld die Schlüssel der Hölle und des Todes heraus, damit ich das, was mir jetzt gehört, dass ich dort ungestört zu jeder Tages- und Nachtzeit, hätte ich beinahe hinzugefügt, dort wieder hinein kann. Und so war es dann auch. Wir lesen 1. Petrus 3, Vers 19, Apostelgeschichte 1, Vers 3, dass Jesus nach seiner Auferstehung noch 40 Tage auf Erden war und dass er in dieser Zeit hinabging ins Gefängnis und predigte den Geistern, die vormals ungehorsam waren, in den Tagen Noahs. Das ist dann das Ergebnis von diesem Vorgang. Und dann zieht Gott seine Rachegewänder aus. Und dann zieht Gott sein hohepriesterliches Gewand aus, ich spreche im Bilde, mit dem er den Sohn opferte. Und dann tritt der Vater hervor. Es gibt folgende Stellen, wo Gott als Vater angesprochen wird. Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Römer 15, Vers 6. Dann ist er noch der Vater der Geister in Hebräer 12 und der Vater der Lichter in Jakobus 1. Dann aber ist er der Vater der Erbarmungen und der Vater der Herrlichkeit. Und dann erbarmt sich der Vater über den Sohn und lässt ihn nicht länger auf dieser Erde. Und dann ist er der Vater der Herrlichkeit. Und dann bereitet sich der Vater auf die Himmelfahrt vor. Und dann zieht Gott seine ganze Herrlichkeit an. Und dann erfüllt sich das, was Johannes 17, Vers 5 steht. Du, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Der Vater wartet auf den Sohn. Und er begrüßt ihn in seiner ganzen Herrlichkeit. All das Alte ist vergangen und vorbei. Und der Vater erwartet den Sohn und verherrlicht ihn mit der Herrlichkeit, die er hatte, ehe der Welt Grund war. Und wir warten auch noch auf diese Herrlichkeit. Das nur so nebenbei. Und dann intronisiert er ihn, dann setzt er ihn auf seinen Thron. Psalm 2, Vers 7. Es kann auch ein anderer Vers sein. Aber im Psalm 2 steht es, habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion. Und dann später in der Offenbarung, da sehen wir ihn dann inmitten des Thrones, das Lamm, das der Weltsünde weggetragen hat. Und jetzt gilt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und diese Gewalt und diese Macht wird heute sichtbar jedem Gläubigen, wenn wir herausgerissen werden aus der Gewalt der Finsternis. Epheser 1, Vers 19, ein vierfacher Ausdruck für Macht und Gewalt für den, der wiedergeboren ist, der sich bekehrt hat. Und bald auch wird Gott seine Macht in Jesus Christus sichtbar werden lassen, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Ich komme nun bald zum Schluss und möchte das nun auch noch praktisch sagen. Praktisch für uns. Wie mache ich das nun, dass das Opfer Jesu für mich wirksam wird? Wie mache ich das nun? Da gibt es eine einzige Antwort. Und die heißt, durch den Glauben. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Der Glaube ist es, der uns errettet. Der Glaube an sein Blut, Römer 3, Vers 25. Das vergebende und erlösende Blut. Und Hebräer 9, Vers 22 unterstreicht es noch. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. Und dieses vergossene Blut, ich wiederhole es, ist dieses Schuldopfer der Ascham, den Jesus gebracht hat. Die Erlösung durch sein Blut, das vergebende Blut, ohne welches keine Vergebung möglich ist. Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten. Wir haben es in diesen Tagen schon gehört. Auch die Dämonen glauben und zittern. Glaube ist kein Fürwahrhalten. Glauben ist eine innige Lebensgemeinschaft mit Jesus und mit Gott, dem Vater. Und gestern habe ich es irgendwo einmal vorgelesen. Glauben in Christus. Nicht nur Glauben an Christus, sondern in Christus sein durch die Wiedergeburt und in ihm sein und glauben. Das ist, worum es geht und wie ich diese Erlösung und diese Vergebung erfahre. Und das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Um das einmal zu demonstrieren, den Gegensatz zu demonstrieren, möchte ich Ihnen sagen, wie man Mohammedaner wird. Ich muss das mit leiser Stimme tun, sonst meint noch jemand, ich würde hier für den Islam Werbung machen. Ich möchte nur Ihnen das Gegenteil darstellen. Wie werde ich Mohammedaner? Da spricht er das Glaubensbekenntnis, die Sahada. Und dann muss er nur sprechen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Widerruf unmöglich. Wer abfällt, unterliegt der Todesstrafe. Aber Gott, der Gott aller Götter und Herr aller Herren, wird auch eines Tages Allah richten. Es wäre schlimm, wenn Sie diesem Götzen folgen würden. Es ist ein grausamer Götze. Und immer wieder sind wir betrübt, wenn unsere Kinder oder Nachbarn bei uns, Gott sei Dank nicht oder noch nicht, wenn unsere Nachbarn oder Freunde Kinder haben, die sich mit einem Türken oder einer Türkin verheiraten. Sie folgen einem Götzen, einem grausamen Götzen. Und wie ist es bei uns? Durch die Hinwendung zum lebendigen Gott erleben wir die Wiedergeburt. Sie geschieht durch das Bekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist und für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben und wieder auferstanden ist und alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und es ist ein riesengroßer Unterschied. Für einen Mohammedaner ist Allah ein ferner Gott. Er verneigt sich und verbeugt sich vor ihm. Aber wir haben durch den Glauben eine innige Lebensbeziehung mit Christus und mit dem Vater. Ja, wir sind sogar in Christus und im Vater. Denn unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und noch etwas praktischer. Da gibt es die Geschichte, und die ist in unserer Familie in den letzten Wochen durchgegangen. Da gibt es die Geschichte in Markus 10 von dem blinden Bartimäus, der dort am Wege nach Jericho sitzt. Und in Markus 10, Vers 50 heißt es nun, als Jesus ihn rief, und Bartimäus zog seinen Mantel aus und kam zu Jesus. Sehen Sie, so einfach ist das. Ich ziehe meinen Stolz aus. Ich ziehe das aus, was an Sünden unter dem Mantel verborgen ist. Dieser Mantel aus Sinea, dort vom Achan in Josua 7 zum Beispiel. Und ich ziehe mein altes Leben aus. Und so wie ich bin, komme ich zu dir, so singen wir. Nackt ging ich aus meiner Mutterleibe und nackt gehe ich wieder zurück. Ich komme zu Jesus, wie ich bin.
Herr Jesus, hier hast du mich, nimm mich ganz. Sei du mein Herr. Das ist der Herrschaftswechsel, der neue Gott, Jesus, und nicht der Gott dieser Welt, der noch regiert, nämlich Satan. So wie ich bin, komme ich zu dir. Nimm mich ganz hin. Schließe mit Römer 3, Vers 25. Römer 3, Vers 25. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl, zu einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut. Und wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und sein Blut für mich vergossen hat, dann wird er mir zu einem Gnadenstuhl oder zur Sühne, zum Sühnemittel, wo ich die Vergebung durch die Gnade empfangen, weil der Glaube an den Gekreuzigten mir die Vergebung und Erlösung schenkt. Und das neue Leben mit Jesus und dem Vater lässt mich diese Gnade, dieser Gnadenstuhl erleben. Gott schenke Ihnen allen dieses Erlebnis der Vergebung und Erlösung und das wunderbare Geschenk, mit Jesus leben zu dürfen. In einer Welt des Bösen als Heilige zu wandeln. Ich weiß sehr wohl, dass das oft recht schwierig zugeht. Und dass man viel öfters den Eindruck hat, ich bin ein absolut Unheiliger. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mich Jesus erlöst hat und Gott mir alle meine Sünden vergeben hat. Und dieses Wunder und dieses Geschenk und das Wachstum darin, wenn ich es erlebt habe, das mögen diese Tage uns bereiten. Gott segne Sie.
Darf ich noch einmal den ersten Gedanken unseres Bruders aufnehmen? Sind wir erlösungsbedürftig? Wenn wir das Lied noch einmal bedenken, das wir gesungen haben, ich stehe vor deinem Kreuze und nehme das Urteil an, dann müssen wir es erkennen. Ich habe daran gedacht, es ist lange her, hat eine alte fromme Frau mich gefragt, sind wir wirklich so schlecht, dass Gott keinen anderen Weg gesehen hat, als seinen Sohn dahin zu geben. Wir haben einige Worte aus Jesaja 53 vorgelesen bekommen, Vers 10. Ein Wort, das mich immer im Innersten erschüttert. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wie ist das möglich? Ich habe mir jetzt dahin geschrieben, Johannes Evangelium 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Darum gefiel es dem Vater, seinen Sohn zu zerschlagen, so dahin zu geben. Es ist ein Geschenk, wenn Gott es uns zeigt, wer wir sind. In mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Alle unsere Gerechtigkeit ist vor ihm ein stinkendes Kleid. Wenn unsere Gerechtigkeit vor ihm ein stinkendes Kleid ist, dürfen wir fragen, wie ist dann erst mit unserer Ungerechtigkeit? Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, nur böse den ganzen Tag. Am meisten bewegt mir das Wort Jesu. Aus dem Herzen kommen hervor arge Gedanken. Und dann zählt der Herr Dinge auf, wo man sich schämt. Es ist der Mund der Wahrheit. Es ist die Wahrheit, der diese Worte gesagt hat. Für meinen Teil muss ich sein Wort bestätigen. Ich muss sagen, Herr, du hast recht. So leid es mir tut, so schwer es mir fällt. Aber wunderbar, dass solche Leute die Erlösung erfahren dürfen, die dann jubeln dürfen, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Ich liebe ein Vers von Terstegen, der dann sagen kann, und wir möchten es mit ihm mitsagen, ich habe vergessen meine Sünd, als wäre sie nie geschehen. Du sprichst zu mir, sei still, mein Kind, du musst auf dich nicht sehen. Und dann kann man weiter sagen, weg Sünde, bleib mir unbewusst, kommt dieses Blut ins Herz, so stirbet alle Sündenlust, der Blick geht himmelwärts. Das Wunder der Erlösung, das Wunder der Vergebung. Wir wollen danken. Und wir danken dir, lieber Vater in dem Himmel, dass es dir gefallen hat, deinen einzigen, deinen geliebten Sohn, an welchem deine Seele wohlgefallen hat, also dahin zu geben. Und lieber Vater in dem Himmel, hier dürfen wir erkennen, das Unendliche deiner Liebe. Deine Liebe zu uns und deine Liebe zu einer ganzen Welt. Und darum möchten wir auch immer wieder nach deinem Wort, Vater, dir darbringen, Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für alle Könige, für alle, die in hoheitlicher Stellung sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben vor dir führen dürfen, in aller Gottseligkeit, in allem würdigen Ernst. Danken dir, dass du willst, dass alle Menschen errettet werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum sagst du uns in deinem Wort,